Servus zusammen, ihr hört den Podcast BRKLV. Hier geht es im Großen und Ganzen um die Landesversammlung des Bayerischen Roten Kreuzes. Ich heiße Martin Kumshoff und bin euer Gastgeber. Und heute spreche ich mit Joachim Merck. Joachim Merck ist Jurist und bringt seine Expertise seit ca. 1984 auch im Bayerischen Roten Kreuz ein. Wir sprechen ausführlich über sein ehrenamtliches Engagement und über den Satzungsausschuss, dessen Vorsitzender er unter anderem ist. Auch die Rechtsform des Bayerischen Roten Kreuzes als Körperschaft des öffentlichen Rechts ist Thema. Natürlich gehen wir auch auf die Vorteile und Nachteile gegenüber den anderen 18 Rotkreuz-Landesverbänden ein, denn die sind anders als das Bayerische Rote Kreuz als eingetragene Vereine organisiert. Anschließend klären wir, welchen Zusammenhang es zwischen Satzungsausschuss und BRK-Landesversammlung gibt, um dann auch über einzelne Anträge der bevorstehenden Landesversammlung im Detail zu sprechen. Joachim war mir über das Telefon zugeschaltet. Ich hoffe, dass die Tonqualität trotzdem so ist, dass ihr diesem Gespräch gerne lauscht. Und bevor ich es vergesse, dies wird die letzte Folge sein, die parallel im Podcast 7 gute Gründe und BRKLV erscheint. Das heißt, wenn ihr die Themen rund um die Landesversammlung des Bayerischen Roten Kreuzes weiter verfolgen wollt, möchte ich euch bitten, dass ihr entweder auf brklv.insohr.de den Feed dieses Podcasts abonniert oder bei Spotify oder Apple oder in der Podcast-App eurer Wahl nach BRKLV sucht. Dann findet ihr den Podcast auch. Und jetzt viel Spaß beim Gespräch. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es Mittwoch, der 1. Dezember 2021 und ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Auf Wikipedia heißt es, er ist 1942 geboren und deutscher Verwaltungsjurist. Er studierte Jura an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg und wurde 1963 Mitglied der musischen Studentenverbindung AMV Friederikianer Erlangen. Bis zu seiner Pensionierung war er Bereichsleiter in Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz bei der Regierung der Oberpfalz und er ist Ehrenmitglied des eingetragenen Vereins Freunde der Universität Regensburg e.V. Außerdem ist er Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande und der Universitätsmedaille Bene Merenti der Universität Regensburg. Im Bayerischen Roten Kreuz ist er im Bezirksverband Niederbayern-Oberpfalz Justiziar und Vorsitzender des Bezirksschiedsgerichts. Zudem ist er für den Bezirksverband Delegierter zur Landesversammlung. Er ist Vorsitzender des Landesschiedsgerichts und er gehört dem Landesvorstand an. Nicht zuletzt ist er der amtierende Vorsitzende des Satzungsausschusses. Herzlich willkommen, Joachim Merck.
Grüß dich Gott, oder besser, grüß dich Gott, Martin.
Genau. Jetzt habe ich ja einiges behauptet eingangs. Mhm. Stimmte das denn alles?
Nein, nicht ganz.
Okay, was müssen wir korrigieren?
Also ich habe auch eine Ehrung des Roten Kreuzes, eine höhere. Ich muss aber gestehen, ich weiß nicht, wie sie heißt. Die habe ich, hole sie gerade, 2013 in Altötting bekommen. Des Deutschen Roten Kreuzes ist die Ehrung. Mhm. Ich weiß nur nicht, wie es heißt. Ich habe es jetzt geholt. Es ist ein für die Verdienste um das Deutsche Rote Kreuz. Hat wahrscheinlich im Zusammenhang, oder soweit ich mich erinnere, im Zusammenhang mit der Änderung, der letzten großen Änderung der Satzung. Mhm. Aber ich weiß nicht genau, wie es heißt. Es liegt vor mir.
Okay. War sonst noch irgendwas dabei, was jetzt nicht gestimmt hat?
Ein bisschen wichtig ist es, dass ich viele Jahre Pressesprecher der Regierung der Oberpfalz war. Alles andere ist in Ordnung.
Hat sonst irgendwas gefehlt, was ich nicht aufgezählt habe?
Eigentlich nicht. Sie haben gesagt, ich bin Ehrenmitglied des Universitätsvereins. Ich war viele Jahre Geschäftsführer des Universitätsvereins in Regensburg. Ich glaube 15 Jahre.
Gibt es noch etwas, was wir abseits von dem, was wir eingangs gehört haben, über dich wissen müssen?
Eigentlich nicht. Okay. Eins muss ich noch sagen, ich bin nicht Mitglied des Landesvorstands. Da muss ich Wert drauf legen, damit nicht jemand sagt, ich reiß mir etwas unter den Nagel, was ich nicht bin. Ich werde als Vorsitzender des Landesschiedsgerichts werde ich eingeladen zu den Sitzungen, aber das ist praktisch ein ständiger Gaststatus.
Verstehe.
Aber ich bin nicht Mitglied, ich habe auch keine Stimme und meine Anwesenheit oder meine Abwesenheit zählt auch nicht für die Ermittlung irgendwelcher Mehrheiten. Mhm. Also das müsste ich das einfach rausstreichen.
Okay, aber das heißt auch, du bist nicht hinzuberufen worden in den Landesvorstand, sondern bist quasi ein Dauergast.
Richtig,
richtig. Okay, gut. Dann lass uns vielleicht mal zu deinem Engagement im Roten Kreuz kommen. Seit wann bist du denn dabei und wie bist du dazugekommen?
Also ich bin seit etwa 1984 oder 85 beim Roten Kreuz. Und zwar bin ich Mitglied geworden dadurch, dass ich damals zum Justiziar des Bezirksverbandes Niederbayern-Oberpfalz gewählt worden bin. Nach unserer Satzung wird man ja dadurch, dass man in ein Wahlamt gewählt wird, automatisch Mitglied des Roten Kreuzes. Das war der Beginn meiner Rotkreuz-Karriere.
Das heißt, du hattest davor mit dem Roten Kreuz erstmal in Form einer Mitgliedschaft nichts zu tun?
Nein.
Okay. Und was verbindest du mit deiner ehrenamtlichen Arbeit jetzt im Roten Kreuz?
Also eigentlich habe ich mich bislang immer sehr gefreut, dass ich das, was ich vielleicht ein bisschen kann, nämlich Juristerei, Rechtsvorschriften auslegen, aber sie auch vermitteln, dass ich das dem Roten Kreuz zur Verfügung stellen konnte in all den Jahren. Und dadurch, dass ich halt in die verschiedenen Positionen da gekommen bin, ist es auch immer intensiver oder mehr geworden. Und das kann ich, während ich sicher nicht in der Lage wäre, eine kleine Katastrophe zu managen oder den Einsatz von Helfern zu organisieren. Das können die Leute an der Front mit Sicherheit besser.
Okay, aber deine Arbeit ist ja nicht minder wichtig für den Verband. Jetzt bist du ja schon eine Zeit lang dabei. Was war denn vielleicht dein prägendstes Rotkreuz-Erlebnis?
Mein prägendstes Rotkreuz-Erlebnis waren eindeutig die beiden großen Satzungsreformen 2001 oder 2 und 2011 oder 12. Das war sicher prägend. Da ging es beispielsweise auch um die, in welcher Rechtsform das Bayerische Rote Kreuz weiterarbeitet. Das Bayerische Rote Kreuz ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Alle anderen Landesverbände des Deutschen Roten Kreuzes sind Vereine. Und um die Frage ging es, ob wir so weitermachen oder nicht. Und das ist natürlich von großer Tragweite, aber das hat auch Emotionen nach oben gebracht, verständlicherweise.
Das kann ich mir vorstellen. Was war denn damals die Gründe, bei der Rechtsform Körperschaft des öffentlichen Rechts zu bleiben?
Die Gründe waren also einmal die, dass wenn wir ein Verein werden, praktisch alles, was das Rote Kreuz öffentlich oder in Grundbüchern oder sonst wo verankert ist, dass das umgeschrieben werden muss. Also es wäre ein ungeheurer Wechsel gewesen. Das Zweite, man war schon der Meinung, dass man so ganz schlecht nicht gefahren ist mit dem Körperschaftsstatus. Zumal der uns ja 1945 oder 1946 im Grunde genommen zunächst mal von den Amerikanern verliehen worden ist und unter Ministerpräsident Strauß ist ein bayerisches Rotkreuzgesetz ergangen. Da ist nochmal festgestellt worden, dass das Bayerische Rote Kreuz eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist.
Jetzt habe ich dazu gleich eine Frage, und zwar, welche konkreten Vorteile siehst du denn darin, dass wir die Rechtsform Körperschaft des öffentlichen Rechts haben?
Den Hauptvorteil sehe ich drinnen, dass das Rote Kreuz eine einzige Stimme, das Bayerische Rote Kreuz eine einzige Stimme ist. Wenn Sie sich einen Landesverband, nehmen wir mal Baden-Württemberg oder sonst jemanden anschauen, da ist der Landesverband ein Verein, der besteht aus den Mitgliedsverbänden, Kreisverbänden, die ihrerseits alle wieder Rechtspersonen sind. Zum Teil, die haben nicht alle wie wir Bezirksverbände, ich habe es jetzt nicht im Kopf, ob es überhaupt welche gibt. Also man hat es dort eigentlich mit einer abgestuften Vielzahl von Vereinen zu tun. Dass das etwas schwerer zu steuern ist, das liegt auf der Hand.
Weil die einzelnen Vereine unabhängiger auch voneinander sind?
Das sind sie sicher. Meine, natürlich ist das Verbinden des Rote Kreuz. Sie sind Teil der deutschen Rotkreuz, also des deutschen Roten Kreuzes, aber sie sind es natürlich. Und so hat sich ja, das war ja auch einer der Gründe für die große Satzungsreform, die das deutsche Rote Kreuz durchgeführt hat. Und die dann letzten Endes auch uns berührt hat und einen allerletzten Rest davon haben wir diesmal in der noch anstehenden Satzungsänderung.
Jetzt haben wir gesagt, oder du hast jetzt einige konkrete Vorteile herausgearbeitet. Wo Vorteile sind, sind ja meistens auch Nachteile. Welche Nachteile siehst du denn vielleicht darin in unserer Körperschaftsform, sag ich jetzt mal so?
Naja, man steht natürlich, also das Bayerische Rote Kreuz steht im Blickfeld. Das will es ja auch und das ist ja auch gut und unterscheidet sich ja auch von anderen Verbänden, dass es in der Fläche präsent ist und dass es einen vielleicht breiteres Aufgabenspektrum hat. Der Nachteil ist natürlich der, manchmal könnte durchregiert werden, es wird zwar nicht. Der Nachteil ist, dass sich die Kreisverbände, dass die natürlich schon auf ein großes Maß an Selbstständigkeit pochen und das auch brauchen, weil zwischen Aschaffenburg und Berchtesgaden oder zwischen, was weiß ich, Hof und Traunstein ist natürlich nicht alles gleich.
Jetzt ist ja unsere derzeitige Rechtsform im BAK-Gesetz verankert. Würde der Gesetzgeber der Umwandlung in den Verein denn überhaupt zustimmen?
Oh, das ist eine hochspekulativ.
Okay.
Denn der Gesetzgeber ist ja der Bayerische Landtag und also das ist, ja, das traue ich mich nicht sagen. Und jedenfalls aus meiner Sicht, der ja nun das schon lange macht, ob das die richtige Sicht ist, da kann man unterschiedlicher Meinung sein, würde ich nur sagen, Finger davon. Wir fahren ja mit der relativen Nähe zum Innenministerium, fahren wir ja nicht schlecht.
Das musst du vielleicht ein bisschen erklären, wie die Nähe, weil wir, einerseits haben wir ja den Grundsatz der Unabhängigkeit, einer von 7 Rotkreuz-Grundsätzen, und andererseits sprichst du jetzt von einer gewissen Nähe zum Innenministerium, aber es gibt ja schon, dieser Grundsatz sagt ja schon, das Rote Kreuz muss zwar eingebettet in eine Gesellschaft, in ein Rechtskonstrukt, muss es trotzdem unabhängig nach seinen Grundsätzen handeln können. Du sprichst jetzt von einer gewissen Nähe zum Innenministerium. Wie meinst du das?
Als Körperschaft des öffentlichen Rechts stehen wir, das ist ein Rechtsgebilde, stehen wir unter der Aufsicht des Innenministeriums. Zum Beispiel muss unsere Satzung genehmigt werden. Aber es steht ganz klar in dem Rotkreuzgesetz drinnen, dass das Genf, dass das Deutsche Rote Kreuz, dass die Vorschriften des Roten Kreuzes, dass die nicht antastbar sind. Also das ist im Einzelnen natürlich sehr, sehr wenig bisher ausgeprägt. Gott sei Dank sind auch die Fälle nicht vorgekommen. Es könnte das Innenministerium vermutlich nicht einfach sagen, haltet euch mal an den Grundsatz oder haltet euch an jenen der 7 Grundsätze. Die Details gibt es dazu Gott sei Dank bislang nicht und das wären schwierige Rechtsfragen, wirklich schwierige Rechtsfragen.
Aber insgesamt höre ich raus, dass wenn ich dir die Frage stellen würde, ob du eine Auflösung der Körperschaft begrüßen würdest zugunsten der Bildung von Vereinen, dem stündest du eher quasi negativ gegenüber.
Da stünde ich mehr als skeptisch gegenüber und ich könnte es auch nur abraten.
Okay. Gut, dann lass uns nochmal zurückkommen. Du hast ja jetzt schon gesagt, du hattest ein prägendstes Rotkreuzer-Erlebnis, sogar mehrere. Die Satzungsänderungen, in all der Zeit ist ja bestimmt auch mal was passiert, was nicht so schön war. Gab es da auch was?
Naja, natürlich schon die Kämpfe um die Satzungsänderungen. Das war nicht immer schön. Da haben sich Gruppen gebildet. Satzungsänderung heißt ja immer auch Suche nach Mehrheiten. Und nach unserer Satzung brauche ich ja für eine Satzungsänderung, logischerweise erst recht für einen Neuerlass, brauche ich ja eine Zweidrittelmehrheit. Die muss ich ja herbringen. Und eine Satzungsänderung, wenn man sie so angegangen ist, wie die zweimal, die wir es gehabt haben, wenn die dann scheitern würde, ja, das kann man, das wäre demotivierend und das wäre eine Riesenpleite gewesen.
Wie ist es euch denn gelungen, die Delegierten davon zu überzeugen, dass es größere Änderungen in der Satzung braucht?
Naja, also bei der letzten Satzungsänderung hat es zwei ganz große Arbeitskreise gegeben und der Oberleitende war der damalige Landtagspräsident, ich weiß nicht, ob es noch war, Alois Glück, der ja bei der Bergwacht verankert war, der hat das in Arbeitsgruppen, in Wochenendseminaren erarbeitet mit größeren Gruppen, denen ich auch angehörte. Und dann ist man natürlich in Regionalkonferenzen gegangen. Dann ist es über die Gemeinschaften natürlich stark kommuniziert worden. Die waren zwar logischerweise von Anfang an eingebunden, aber es ist ein Unterschied, ob ich in der Gruppe sitze oder ob ich dann innerhalb meiner Gruppe etwas zu vertreten habe. Also diese ganzen Schwellen, die haben wir halt peu à peu überwinden müssen.
Okay, das klingt auf jeden Fall schon auch sehr zeitfüllend.
Das war sehr und auch, wie gesagt, sehr emotional. Jetzt kommt noch dazu, dass Gott sei Dank hat sich das in Bayern alles etwas verändert. Ein Auslöser war ja das Deutsche Rote Kreuz mit seinerseits mit seiner neuen Satzung. Und da mussten wir halt das eine oder andere anpassen. Und wie immer in Bayern, also zumindest hat es eine gewisse Tradition, ist man nicht unbedingt immer glücklich, wenn früher von Bonn oder jetzt von Berlin was kommt. Und zwar nicht nur im rein politischen Sektor, das ist nochmal was anderes, sondern natürlich auch in diesen Bereichen. Und das ist auch eine emotionale Schwelle gewesen, die zu überwinden war. Ich glaube, das ist heute einfacher.
Warum?
Also nach meinen Erkenntnissen ist die Polarität nicht mehr gegeben, die es damals gegeben hat. Und es war vielleicht, jedenfalls in der Geschichte, die ich überblicken kann, des Bayerischen Roten Kreuzes, das erste Mal, dass das Deutsche Rote Kreuz und das Bayerische Rote Kreuz sich in Satzungsfragen, ich übertreibe jetzt etwas, auseinandergesetzt haben. Und beim ersten Mal tut es ja bekanntlich immer etwas weh. Beim zweiten und dritten Mal, wenn sich dann auch die Prätendenten alle kennen, wenn man Sprachregelungen auf der Arbeitsebene gefunden hat, also unter den Juristen, dann sieht es schon anders aus. Also das würde ich als einen ganz wesentlichen Unterschied sehen.
Jetzt bist du ja bei euch im Bezirksverband Niederbayern-Oberpfalz, bist ja Justiziar. Was sind denn da deine Aufgaben?
Naja, schon einmal für die, in Anführungszeichen, Einhaltung der Satzung zu sorgen, vor allen Dingen, wenn es um Beschlüsse geht, Inhalt und wenn es um die Form geht. Das eine oder andere Mal bekomme ich einen Vertrag vorgelegt, wenn auch nicht sehr häufig, oder man diskutiert, leider hatten wir die Fälle auch schon, ob man arbeitsrechtliche Schritte unternehmen muss oder ob es anders geht, dann zum Beispiel der Unterschied zwischen Kündigung und zwischen der Aberkennung eines Amtes. Also das sind alles so Fragen, die sind irgendwann mal aufgetaucht. Gott sei Dank ist das die völlige Ausnahme und gerade bei uns, ich kann jetzt sicher nur von Niederbayern-Oberpfalz reden, laufen die Dinge Gott sei Dank sehr harmonisch.
Das hört man gerne, weil du hast es vorhin schon angedeutet, natürlich sind die Interessen, unterscheiden sich ja manchmal schon an Kreisverbandsgrenzen, wenn nicht sogar innerhalb eines Kreisverbandes. Mhm. Deswegen ist ja eigentlich der Konflikt oder Konflikte um oder das Gerangel um Regelungen, um Verteilungen, um Ressourcen ja eigentlich vorprogrammiert.
Ja, sollte es eigentlich nicht sein. Also klar, das eine sind gruppendynamische Momente, vielleicht auch psychologische Momente, aber das andere ist halt der Hauptauftrag des Roten Kreuzes. Und den kann man jetzt sehr vereinfacht mit Hilfe überschreiben, und zwar ohne Ansehen der Person und so weiter. Und da sollte es eigentlich, sollten diese Fragen zurücktreten. Und das ist eine Beobachtung, die also natürlich sehr subjektiv ist, sie treten auch meistens zurück. Klar, wenn dann vielleicht sowas ist wie eine Schneekatastrophe oder wie der, da waren wir also unmittelbar ja nicht beteiligt, der G7-Gipfel damals in Elmau, wo die G7 sich eben dort getroffen haben unter der Leitung der Bundeskanzlerin, dass es da vielleicht schon auch Reibereien und Kompetenzen gibt, das kann man verstehen. Oder es ist zumindest mehr zu erwarten wie im guten Tagesgeschäft in einem Bezirksverband, wie jetzt zum Beispiel in unserem.
Könnte man sagen, so verstehe ich deine Antwort ein bisschen, in Kreisverbänden oder auch Bezirksverbänden, dass grundsätzlich die ideellen Aufgaben des Roten Kreuzes Vorrang haben vor zum Beispiel wirtschaftlichen Aufgaben? Also wie zum Beispiel Altenheime, Rettungsdienst etc.?
Ja, ich würde es so nicht sagen. Im Idealfall natürlich und im Bekenntnis auch. Aber die Altenheime, wenn sie denn, also erstmal, sie sind notwendig, aber da bin ich nicht der Richtige, um das festzustellen. Aber wenn sie denn da sind, muss man natürlich trotzdem auch auf die Wirtschaftlichkeit schauen. Denn das finanziert sie ja nicht automatisch von selber. Und wie man auf dem Klavier der staatlichen Ausgleichs- und Bezirksausgleichszahlungen spielt, ich kann es nicht, ich kenne sie nicht näher. Das müssen dann schon die Geschäftsführer können, und da sind sie ja auch Profis.
Jetzt hast du ja noch eine andere Aufgabe im Bezirksverband Niederbayern-Oberpfalz, und zwar bist du Vorsitzender des Bezirksschiedsgerichts. Ja. Was ist denn das und was sind da deine Aufgaben?
Also da muss ich ein kleines bisschen weiter ausholen. Die Schiedsgerichtsbarkeit des Bayerische Rote Kreuz, vermutlich auch dass alle anderen Landesverbände, allerdings in unterschiedlichem Umfang, hat sich eine Schiedsgerichtsbarkeit gegeben. Da werden zum Beispiel Disziplinarverfahren oder Disziplinarmaßnahmen verhängt. Und wenn sich derjenige, der damit belastet worden ist, nicht einverstanden ist, dann kann er unter bestimmten Voraussetzungen zum Schiedsgericht gehen. Und diese Schiedsgerichtsverfahren, die muss dann das Schiedsgericht durchführen. Wir in Niederbayern-Oberpfalz, ich glaube, ich habe in all den Jahren 3 gehabt. Also wir sind, auch wenn es vielleicht schon ein bisschen übertrieben klingt, wir sind Gott sei Dank kein streitbarer Verein.
Okay, das ist interessant, weil ich habe mal andere Zahlen gehört, jetzt nicht von Niederbayern-Oberpfalz, sondern aus meinem Bezirksverband. Deswegen durchaus interessant. Du kannst ja schon über eine lange Zeit zurückblicken, dass du sagst, das sind gerade mal 3 oder eine Handvoll, sage ich mal.
Also ich glaube nicht, dass ich 5 Finger brauche.
Okay, interessant. Wie schaut es denn aus? Du hast ja die Aufgabe, du bist ja auch Vorsitzender des Landesschiedsgerichts, sind da die Aufgaben dieselben?
Im Prinzip sind sie dieselben, nur ist das Landesschiedsgericht also mehr eine Berufungsinstanz. Also in aller Regel gibt es da keine Beweisaufnahme mehr, dann müsste es zurückgegeben werden. Aber der Level, an dem wir das Ganze messen, ist natürlich die Satzung und dann die Disziplinarordnung. Also insofern ist es gleich. Und dann im Fall des Landesschiedsgericht hast du ja bereits eine Entscheidung eines Bezirksschiedsgerichtes vorliegen. Das heißt, die haben ja den Sachverhalt schon aufgeklärt. Sie haben schon eine rechtliche Meinung, die in Beschlussform gefasst ist, haben sie schon geäußert. Insofern ist es natürlich zunächst mal leichter.
Jetzt hast du gesagt, Berufungsinstanz, du bist jetzt im Bezirk und auf Landesebene Vorsitzender des Schiedsgerichts. Was ist denn, wenn jetzt ein Fall quasi in Niederbayern-Oberpfalz auftaucht und die Person dann quasi eine Ebene weitergeht? Entscheidest du dann auch nochmal deinen eigenen Beschluss?
Da würde ich das sofort mich für befangen erklären und dann müsste mein Vertreter antreten. Wir haben den Fall, aber auch das passt zu dem vorhin Gesagten, bislang nicht gehabt.
Und vielleicht nochmal zur Klarstellung, die Schiedsgerichte kümmern sich letztendlich auch nur um die ehrenamtlichen Mandatsträger und Mitglieder, oder? Oder auch um berufliche?
Eigentlich nicht, wobei wir ja oder logischerweise eine ganze Reihe von Fällen haben, wo Hauptamtliche auch Mitglied einer Bereitschaft und so weiter sind. Und da käme es dann drauf an, in welcher Sache sie tätig werden. Aber soweit sich's um Hauptberufliches handelt, ist zunächst mal wäre das Arbeitsrecht gefragt.
Okay, und auf Bezirksebene hast du gesagt, kommen nicht mal 5 Fälle in all der Zeit zusammen. Ist es auf Landesebene anders?
Nein, da ist es jein. Wenn ich jetzt zurückblicke, ich glaube, ich habe es jetzt 3 Perioden gemacht. Ich müsste nachschauen. Am Anfang war gar nichts. Da wusste ich schon fast gar nichts mehr, dass ich Vorsitzender des Landesschiedsgerichts bin. Und dann kam es geballt 3-4 Verfahren innerhalb von 1,5 Jahren. Und ähnlich war es die letzten Jahre. Also im Jahr 2019 hatte ich innerhalb von kurzer Zeit sind 3 Verfahren gekommen. Und das ist dann schon was.
Jetzt kannst du ja vor allem wahrscheinlich den Bezirksverband Niederbayern-Oberpfalz überblicken, aber würdest du sagen, so dein Eindruck in all den Jahren, dass wir eine gute Streitkultur haben?
Ja, das ist schwierig zu sagen, weil das, was im Landesschiedsgericht ankommt, das heißt ja immer, es ist bereits eine Entscheidung des Bezirksschiedsgerichts dabei, die aber offenbar nicht zur Befriedung geführt hat. Das heißt, der mit der Disziplinarmaßnahme belegt worden ist, ist trotz der Entscheidung nicht zufrieden. Und der geht dann ans Landesschiedsgericht. Und da weiß ich jetzt nicht, ob man von Streitkultur reden kann. Es sind sehr häufig Fälle oder fast immer Fälle, wo Personen glauben, nicht richtig behandelt worden zu sein. Ihnen zu Unrecht etwas weggenommen worden ist oder sie zu Unrecht irgendwo nicht zum Zug gekommen sind. Allerdings Wahlen, das ist was anderes. Eine Wahlanfechtung ist ein ganz anderer Bereich. Und da geht es dann sehr häufig, spielen da auch psychologische Momente eine Rolle, dass Leute vielleicht nicht so gut miteinander können. Das ist schwierig zu sagen. Und da wird es dann auch schwierig zu vermitteln.
Aber Wahlanfechtungen laufen quasi auch beim jeweiligen Schiedsgericht ein?
Nein, die laufen beim jeweiligen Vorstand. Also ich habe zum Beispiel heuer eine Wahlanfechtung als Justiziar von Niederbayern-Oberpfalz zu bearbeiten gehabt. Da ist die Kreisbereitschaftsleiterwahl in Regensburg angegriffen worden, beim Kreisverband Regensburg. Zuständig dafür, also für die abschließende Entscheidung, ist der Bezirksvorstand. Aber der sagt natürlich, Justiziar, wofür haben wir dich denn? Mach das bitte. Und naja, so ist es halt. Also Wahlanfechtungen ist interessanterweise, hatte ich im Laufe der Jahre sicher mehr aus Niederbayern, Oberpfalz, wie richtige Disziplinarverfahren.
Jetzt hast du ja gesagt, ihr entscheidet auf Grundlage unserer Satzung, unserer Ordnungen, der Disziplinarordnung. Ist dir vielleicht in den Jahren etwas aufgefallen? Ihr könnt ja letztendlich nur im Rahmen von diesen Regelungen entscheiden. Ist dir was aufgefallen, wo es eventuell Regelungslücken gibt oder wo du sagst, das wäre sinnvoll, dass man das mal angeht und regelt?
Das gibt es mit Sicherheit und das fällt auch auf. Vor allen Dingen nennen wir es mal Eilentscheidungen. Es gibt ja Situationen, man muss ja immer sehen, wenn eine kleine Katastrophe da ist, wenn ein stärkerer Einsatz gefragt ist, da muss auch schnell gehandelt werden. Also gerade im Bereitschaftsbereich muss schnell gehandelt werden. Und ob die Handlung, die dann vorgenommen worden ist, ob das, was getan worden ist, immer alles ganz richtig war, das zeigt sich mitunter hinterher. Das liegt auch in der Natur der Sache und da kann man nicht diskutieren, wenn schnell gehandelt werden muss. Und ich habe ja schon mal gesagt, man muss auch Verständnis haben, dass die nicht immer mit der Satzung oder mit der Bereitschaftsordnung unterm Arm herumlaufen, obwohl natürlich die Führer die kennen. Und da sind wir nicht ganz gut aufgestellt.
Und wir hatten jetzt gerade auch schon über Wahlanfechtung gesprochen und dass da der jeweilige Vorstand entscheidet. Wäre das nicht auch was sinnvollerweise vom Schiedsgericht, vom jeweiligen verhandelt werden könnte?
Also ich muss jetzt gestehen, ich habe darüber noch nicht nachgedacht. Solange ich beim Roten Kreuz tätig bin, ist eine klare Trennung, liegt vor zwischen der Anfechtung von Wahlen und zwischen der reinen Schiedsgerichtsbarkeit, wo es darum geht, um Disziplinarverfahren oder um Selbstreinigungsverfahren. Das sind schon zwei völlig verschiedene Paar Stiefel. Nachdem ja logischerweise Wahlanfechtungen, wenn überhaupt, nur alle 4 Jahre vorkommen können, hat sich das Problem so noch nicht gestellt. Also wie gesagt, in Niederbayern-Oberpfalz haben wir ein bisschen mehr Wahlanfechtungen gehabt wie Disziplinarverfahren oder dann Schiedsgerichtsverfahren. Aber es ist auch nicht so, dass der Vorstand nach jeder Wahl erstmal sich durch eine Menge von Wahlanfechtungen durcharbeiten muss.
Okay, gut. Jetzt sind wir ja schon darauf eingegangen, was du alles ehrenamtlich so gemacht hast. Jetzt würde mich interessieren, wie viel Zeit investierst du denn in dein Ehrenamt oder in deine Ehrenämter, muss man ja sagen?
Also ich kann schon mal so sagen, das ist ein Stoßverkehr. Wenn Wahlen anstehen, dann sind natürlich die Justiziare, zumal man sie ja gerne als Wahlleiter auch hernimmt, so Bereitschaftswasserwachtwahl, also auf der Bezirksebene, die sind da gefragt. Das sind die Leute, die das halt machen sollen. Dann tauchen auch da oder dort mal rechtliche Fragen auf. Dafür muss man dann zur Verfügung stehen. Also das ist immer eine Zeit, da bist du mehr gefordert. Und wie ich jetzt vorhin gesagt habe, wie wir 2019 drei Schiedsgerichtsverfahren hatten, die in relativ kurzer Zeit, die miteinander absolut nichts zu tun haben, die in relativ kurzer Zeit kamen, da bist du natürlich dann gefordert. Da kann ich auch nicht sagen, da setze ich mich jetzt 2 Stunden hin und dann habe ich's. Man will ja den Leuten auch gerecht werden. Und dann natürlich die Zeit der Satzungsänderungen, der großen Satzungsänderungen. Da gab es auch schon 10 und 12 Stundentage. Da sind wir auch zweimal in ein Wochenendseminar gefahren oder sogar dreimal. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Aber das Ganze klingt so ein bisschen nach Saisonarbeiterei. Und dann gibt es in Anführungszeichen, Gott sei Dank, auch wieder Wochen, wo wenig los ist.
Okay, gut. Jetzt bist du ja auch, wie wir eingangs schon erfahren haben, auch Vorsitzender des Satzungsausschusses. Ich würde damit beginnen, wir haben ja jetzt schon so ein paar Mal die Satzung gestreift, ich würde gerne damit beginnen, die Frage zu stellen, was ist denn überhaupt die Satzung?
Ja, man könnte etwas vereinfacht sagen, die Satzung ist das Grundgesetz des Bayerischen Roten Kreuzes. Also so, der Vergleich hinkt, aber Das ist die Regel, nach der das Bayerische Rote Kreuz sozusagen spielt, abläuft, organisiert ist, wo die Dinge auch vorgegeben sind.
Okay, das ist ja eine ganz gute und verständliche Beschreibung. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn der Satzungsausschuss?
Also der Satzungsausschuss ist im Grunde genommen ein beratendes Organ für den Landesvorstand. Wir haben keine konstitutiven Aufgaben. Also wir beschließen zwar für uns, wie wir zu einer Änderung stehen oder wie wir eine Änderung formulieren untereinander. Das ist dann der Vorschlag des Satzungsausschusses oder die Stellungnahme des Satzungsausschusses. Aber wir haben unser Votum nimmt der Landesvorstand zur Kenntnis. Der kann natürlich gerade sagen, der Satzungsausschuss hat sich damit beschäftigt. Das ist ja auch vielleicht ein intellektuelles Pfund, das dann da abgeliefert wird. Aber wir haben keine... Wir sind auch nicht in der Satzung verankert. Und unser großer Vorteil ist, wenn wir als Satzungsausschuss die Leute zusammensitzen, da dürfen wir wirklich reden, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Und das sind auch immer gute Gespräche gewesen, auch mit unterschiedlicher Meinung. Und das ist ja, hat ja auch was Faszinierendes an sich. Da sind Juristen drinnen, es sind aber genauso viele Praktiker drinnen, Kreisgeschäftsführer, Vertreter der Wasserwacht. Das heißt, die wissen, wie sich eine mögliche Änderung vor Ort auswirkt. Das kann ich gar nicht wissen. Und auch meine Kollegen, die im rein juristischen tätig sind.
Wie viele seid ihr denn und wie setzt ihr euch denn so grob zusammen?
Also wir sind bis zu 15 oder 14 Personen, aber nachdem wir, es gibt in dem Sinn keine Anwesenheitspflicht und da wir ja keine konstitutiven Beschlüsse fassen, ist es auch nicht notwendig, irgendein Quorum zu erreichen. Also wir sind so in aller Regel zwischen 6 und 8 Personen gewesen. Ich schaue gerade mal auf die Liste. Also da sind... Ein Teil davon hat mittlerweile die Tätigkeit gewechselt. Da war zum Beispiel der Herr Dietsch dabei, der war Bezirksgeschäftsführer in Unterfranken. Oder der Herr Erhard, der war bei den Bereitschaften in der Landesleitung und ist später oder im Landesausschuss und ist, glaube ich, heute Geschäftsführer in Kitzingen. Es ist der Herr Gossner von der Wasserwacht dabei, Professor Gossner. Wo der genau verankert ist, das kann ich jetzt nicht sagen. Es ist der Bezirksgeschäftsführer.
Wobei, da muss ich vielleicht kurz einhaken. Beim Professor Gossner weiß ich zumindest, dass er, ich glaube, dieses Jahr sogar verstorben ist. Der war bei der Wasserwacht auf jeden Fall aktiv.
Ja, das stimmt, genau. Das stimmt. Aber es sind dann auch Kreisgeschäftsführer dabei. Gott sei Dank der Herr Kögler von Hof, der...
Wieso Gott sei Dank?
Die wissen ja, wie es läuft. Wissen Sie, es hat ja keinen Sinn, wenn man sich Gedanken macht, wie es rechtlich ideal sein sollte, aber man weiß nicht so recht, wie sich das auswirkt. Und logischerweise, eins müssen wir immer berücksichtigen, wenn die Satzung zu ändern ist oder fortzuschreiben ist, bedeutet das immer Satzungsänderung und das heißt immer, wir müssen den Landesvorstand passieren und konstitutiv, wir müssen die Landesversammlung. Und da müssen wir natürlich schon wissen, auch ein bisschen, ob wir denn überhaupt eine Chance haben, damit ins Ziel zu kommen.
Das heißt, es braucht eine gute Mischung aus Menschen, richtig, die sich mit Jura auskennen, aus Menschen, die vor Ort sind und auch Menschen sowohl aus dem Haupt- und Ehrenamt.
Genau, also besser kann man es nicht formulieren. Genau so ist es.
Okay.
Und diese Mischung, zumindest subjektiv, hatten wir. Und drum waren diese Gespräche, ich habe Herrn Reindl noch vergessen, der ist jetzt Geschäftsführer in Garmisch, diese Mischung hatten wir und das war dann einfach gut. Herrn Bender habe ich noch vergessen, Entschuldigung.
Genau, aus der Landesgeschäftsstelle.
Ja,
Was mir aufgefallen ist bei der Liste und was mich zu einer provokanten Frage verleitet hat, muss man ein Mann sein, um Mitglied im Satzungsausschuss werden zu können?
Mit Sicherheit nicht.
Wo sind die Frauen im Satzungsausschuss? Ich habe gesehen, die Samira Koller ist dort, aber die ist ja Teamassistentin, die ist nicht Juristin, ja, ja. Die kann bestimmt auch was beitragen. Die ist ja auch nah am Jugendrotkreuz dran, aber ansonsten schaut es mit Frauen ja eher mau aus.
Ja, wissen Sie, wir haben die Leute, die uns die Bereitschaft, also die uns die Gemeinschaften zur Verfügung stellen, da haben wir gar keinen Einfluss drauf und wollen sie auch nicht haben. Dann unter den Kreisgeschäftsführern, nehmen wir den Kögler, nehmen wir den Kast. Ich weiß nicht, ob es eine weibliche Kreisgeschäftsführerin gibt. Ich glaube, in Landshut hat es mal eine gegeben, die Frau Lehner. Ich glaube, die lebt aber nicht mehr. Ich glaube, die würde mit Kusshand genommen. Also, ja. Im Landesschiedsgericht, da ist es anders. Da ist immer jetzt eine Dame da gewesen, eine Zeit lang sogar zwei von den vier Beisitzern.
Mhm. Ein bisschen hast du es ja schon angedeutet. Wie wird man denn Mitglied im Satzungsausschuss? Also wer entsendet da einen? Ist es der Landesvorstand? Ist das Präsidium? Sind es nur die Gemeinschaften? Wie kommt es zustande, dass
also
da Leute
dran? Der Landesvorstand beruft die natürlich durch einen Beschluss, wahrscheinlich immer in der ersten oder zweiten, also wenn er den Satzungsausschuss weiterführt, in der ersten oder zweiten Sitzung nach der Wahl. Und ich denke, da finden vorher diverse Gespräche statt. Wer kann denn, wer will denn? Denn die Sitzungen, da kann man jetzt nicht von vornherein sagen, wir machen nur 2 Stunden. Wenn etwas auszudiskutieren ist, dann sollte man das auch ausdiskutieren. Also da habe ich jetzt eigentlich gar keinen Einfluss drauf.
Okay, und gibt es irgendwelche Voraussetzungen für die Mitglieder, formell oder darüber hinaus?
Nein, überhaupt nicht.
Also kann theoretisch jede Rotkreuzlerin, jeder Rotkreuzler werden?
Theoretisch ja. Aber wie gesagt, er soll natürlich eine gewisse Bereitschaft haben, da mitzutun. Er soll vielleicht sich auch ein bisschen ausdrücken können, aber er soll vor allen Dingen auch Fronterfahrung haben. Weil das kann ich nicht haben. Oder auch meine rein Justiziarkollegen.
Mhm. Wie oft trefft ihr euch denn?
Sehr nach Bedarf. Also zum Beispiel für die jetzt zur Änderung stehende Satzungsänderung haben wir bestimmt 10-12 Sitzungen gehabt. Und wenn man das Ganze mit dem Deutschen Roten Kreuz nimmt, da haben ja schon 2 größere Satzungsänderungen bei den letzten 2 Landesversammlungen stattgefunden, in Memmingen oder wo die war und dann da oben im Landkreis Tirschenreuth, dann waren das bestimmt 15-16 Treffen.
Okay, also schon allerhand. Und habt ihr einen konkreten Auftrag oder konkrete Aufgaben?
Also wir einmal weist uns der Landesvorstand Aufgaben zu. Diese Anpassung der Satzung an die Vorstellungen des Deutschen Roten Kreuzes. Ich muss dazu noch sagen, das Deutsche Rote Kreuz hat Mustersatzungen erlassen, nach denen man sich richten soll, in einigen Bereichen sogar richten muss. Da war der Auslöser ein Brief im Jahr 2014 des Präsidenten des Deutschen Roten Kreuzes, glaube ich, an den Präsidenten des Bayerischen Roten Kreuzes. Da sind Punkte aufgeführt worden, die vorher schon sicher mündlich zwischen den Herren gesprochen worden sind. Und jetzt vereinfacht gesagt, da wurde gesagt, hier Satzungsausschuss, kümmere dich darum, entwirf, wie man das machen kann. Es war sehr schnell klar, dass man das in gar keinem Fall auf einmal umsetzen kann. Man muss ja auch immer ein bisschen andersbezogen denken. Wir haben halt nur alle 2 Jahre eine Landesversammlung. Und wir waren auch 2-mal beim Deutschen Roten Kreuz und haben dann Dinge nochmal besprochen in Berlin. Dann haben wir aber auch ein paar, zum Beispiel die Ordnung für Weisungen und 2 Geschäftsordnungen haben wir auch bearbeitet und dann vorgelegt. Die sind dann auch in dem Fall vom Landesvorstand beschlossen worden. Auch Anfragen gab es, aber das ist eher selten.
Also meistens die konkrete Arbeit an der Umsetzung bestimmter Ideen oder Ziele.
Ja, so könnte man es sagen, die von außen angestoßen werden. Also auch, ob ob sowas rechtlich möglich ist, ob es einen Sinn macht, aber immer unter dem Gesichtspunkt der Satzung. Nicht, ob das dem oder jenem nützt oder für den einen Vorteil bringt. Drum sind wir auch nicht so eine Art Supervisor im Roten Kreuz, das sind wir nicht, das wollen wir auch nicht sein.
Und bringt ihr auch selber mal Ideen ein?
Schon, haben wir schon gemacht.
Hast du da ein Beispiel für uns?
Jetzt zum Beispiel, ja, gleich die erste Änderung im Paragraphen 4, da geht es um die Außenvertretung des Bayerischen Roten Kreuzes. Wer für das Bayerische Rote Kreuz zum Beispiel beim Notar auftritt oder sonst wo. Und da hat es immer wieder Probleme gegeben. Natürlich vertritt der Präsident das Bayerische Rote Kreuz nach außen. Aber der Präsident kann nicht zu jedem, wenn irgendwo geerbt wird oder wenn irgendwas umgeschrieben wird, kann der da nicht immer hingehen. Und da gab es jetzt Bereiche in der Justiz, aber auch bei den Notaren, wo die Notare das sich genauer angeschaut haben und sagen, die Vollmacht reicht uns nicht. Und da wird jetzt deswegen der Paragraph 4, wird in Paragraph 4 ein Absatz 1a eingefügt. Das ist völlig auf unser Mist gewachsen.
Okay, das ist interessant, das ist ja gut, weil zu dem springe ich dann gleich mal vor und greife den auf. Ich lese den mal kurz vor. Also der Paragraph 4 Absatz 1a neu, also in der neuen Fassung soll heißen, beziehungsweise den gibt es ja jetzt dann neu, der wird eingeschoben, das Präsidium kann einzelnen Personen oder mehreren Personen unbegrenzt oder begrenzt auf bestimmte Rechtsgeschäfte und oder Zeiträume Einzel- oder Gesamthandlungsvollmacht erteilen. Sofern nicht ausdrücklich ausgeschlossen, schließt die Handlungsvollmacht auch die Erklärungsbefugnis gemäß § 4 Absatz 5 ein. Jetzt klingt es für mich als juristischen Laien relativ weit gefasst. Also diese Regelung ermöglicht ja relativ viel. Ist das auch so beabsichtigt oder sehe ich das nur falsch?
Nein, das ist so beabsichtigt. Also es ist einmal beabsichtigt, natürlich, dass nicht immer der Präsident oder der Schatzmeister ran muss oder der Vizepräsident, sondern dass da auch jemand aus der Landesgeschäftsstelle oder von sonst woher kann. Aber man will ja eben Platz lassen, dass so ein Termin dann auch zustande kommt. Denn das Problem ist ja auch, wenn dann die Leute zu hoch angesiedelt sind für einen ganz normalen Außentermin, ja, dann geht's halt wieder nicht. Also das ist schon so gefasst, aber das geht jetzt schon sehr detailliert in das Außenvertretungsrecht einer Körperschaft. Das wäre übrigens beim Verein nicht grundsätzlich anders. Es ist vieles vereinsähnlich aufgezogen. Da müsste man dann schon sehr weit ausholen. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier das richtige Gespräch dafür ist.
Also ich wär später eh auf diesen Punkt eingegangen, weil der mir in der Vorbereitung auf die Landesversammlung aufgefallen ist, dass das eine Regelung ist, die ja schon sehr weit quasi gefasst ist und viele Möglichkeiten bietet. Habt ihr euch irgendwie damit beschäftigt, inwiefern das auch mal problematisch sein kann und wie man das dem gegebenenfalls begegnen kann? Also zum Beispiel gewisse Reporting-Pflichten oder irgendwie sowas in die Richtung?
Na, eigentlich da jetzt nicht so sehr, sondern wie gesagt, die Hauptzielrichtung war es, ganz normale Geschäfte nach außen problemlos abwickeln zu können, ohne dass der in Anführungszeichen Jurist oder die Person auf der anderen Seite außerhalb des Roten Kreuzes immer große Anforderungen oder Fragen nach der Legitimation der Person, nach der satzungsmäßigen Legitimation der Person gestellt hat. Also vor allen Dingen im Bereich des Notariats, die halt auch sehr genau sind und sein müssen, ist das geschehen. Da, auf das haben wir mehr geschaut. Und wir gehen
ja. Könnte man nicht auch sagen, also wahrscheinlich ist das Wort unbegrenzt so ein bisschen, das einem aufstößt oder mir aufstößt, würde es nicht auch reichen, dass man das unbegrenzt quasi rauslässt und sagt, begrenzt auf bestimmte Rechtsgeschäfte und oder Zeiträume, das würde doch auch schon viel ermöglichen oder was fehlt dann?
Ja, eigentlich ist es so, juristisch ideal formuliert, unbegrenzt oder begrenzt. Das liegt jetzt am Präsidium, ob sie dem X oder Y nur für ein einziges Geschäft eine Vollmacht geben oder für einen Geschäftszweig. Das umfasst ja alles. Also der Vollmachtgeber kann bestimmen, wie weit das geht. Also ich finde das juristisch gesehen nahezu ideal. Der kann es zeitlich beschränken, der kann es gegenständlich beschränken. Die Vollmacht kann man selbstverständlich auch widerrufen. Und man muss ja davon ausgehen, dass dieses Zusammenwirken dann schon funktioniert, genauso wie auf der Kreisebene. Denn,
Gut, dann lass uns mal wieder zu dem vorherigen Punkt kommen. Da ging es ja darum, womit ihr euch beschäftigt. Und das war jetzt ein Beispiel davor, wo wir ein bisschen quasi schon mal vorgegriffen haben über den Blog, über den wir später ja noch sprechen wollen. Zuletzt hatten wir gesagt, ob ihr auch selber Ideen einbringt. Das war ja jetzt ein Beispiel dafür. Was wären denn insgesamt für Interessen an euch herangetragen? Kann man die irgendwie kategorisieren oder benennen?
Naja, es ist so, natürlich gibt es schon immer wieder mal Probleme, die auftauchen, wo man sagt, Satzungsausschuss, beschäftige dich mal damit. Das tun wir eigentlich, haben wir nicht so gern getan, jedenfalls nicht direkt, weil wir sind nicht ein Staat, wir wollen nicht ein Staat im Staat sein, der dann anfängt, sich mit irgendwas zu beschäftigen, und wenn er was hat, sagt er das dem Landesgeschäftsführer oder der Landesgeschäftsführer, dem Präsidenten oder dem Schatzmeister oder in wessen Bereich das halt fällt. Wir sollten da schon koordiniert vorgehen, und was wir überhaupt nicht wollten, und da sind wir gut damit gefahren, dass wir instrumentalisiert werden. Das habe ich immer abgelehnt. Wir haben immer gesagt, Landesvorstand, der soll uns einen Auftrag geben, dann können wir uns damit beschäftigen. Oder Landesversammlung, jetzt haben wir ja zum Beispiel so eins mit dem, ich glaube, das ist sogar von dir, mit dem gendergerechten Namensverwendung. Da steht ja oben drinnen, es wäre überlegenswert, ob das nicht der Satzungsausschuss machen soll.
Warte, ich spring mal schnell hin. Mhm. Letztendlich war quasi so die Idee, dass wir in der Gesellschaft ja schon seit einiger Zeit eine lebhafte Debatte darum haben, dass es eben auch Menschen gibt, die sich nicht den binären Geschlechtermerkmalen quasi zuschreiben lassen. Das war tatsächlich gar keine Idee, die jetzt mir gekommen ist, sondern die wurde an uns herangetreten, an uns AntragstellerInnen von einem Mitglied, und wir haben das halt aufgegriffen, weil wir finden, das sollten wir zumindest mal in der Landesversammlung diskutieren. Und ich habe jetzt das vor mir liegen, und wir haben geschrieben, dass die Landesversammlung beschließen möge, der Satzungsausschuss und die Ordnungsgeber werden beauftragt, sämtliche BRK-Normen, insbesondere Satzung, Ordnung und Richtlinien, jeweils im Rahmen der nächsten anstehenden Überarbeitung, spätestens jedoch bis zur nächsten Landesversammlung, in gendersensible Sprache zu überführen. Und dann folgt noch die Begründung, die ja immer noch angefügt werden soll. Genau, und damit habt ihr euch jetzt dann quasi auch beschäftigen müssen.
Nein, bis jetzt nicht. Das jetzt wäre ein Musterbeispiel, wenn die Landesversammlung das haben will und den Beschluss beschließt, dann ist es ein Auftrag an den Satzungsausschuss, und der nächste Satzungsausschuss wird dann tätig werden. Also das ist geradezu ein Musterbeispiel, wie es laufen soll. Entschuldigung bitte, nicht jetzt zunächst inhaltlich, sondern dass das Ganze angekurbelt wird.
Genau, jetzt schauen wir mal auf den Inhalt. Wie stehst du denn persönlich zu diesem Vorschlag?
Das ist schwierig zu sagen. Wenn man 79 Jahre ist, sagen wir mal so, es ist vermutlich zeitgemäß, wird von der Gesellschaft gefordert, dann sollten wir uns auf jeden Fall damit auseinandersetzen, unabhängig davon, ob ich jetzt persönlich sage, muss denn das jetzt noch sein oder muss das nicht sein. Da bin ich eigentlich, vielleicht schon zu alt dafür.
Okay, aber das klang jetzt erstmal ja nicht abweisend, sondern du hast halt gesagt,
Genau. Das dürfte ich auch nicht. Also wenn der Beschluss kommt, kann ich nicht sagen, also ich halte gar nichts davon. Okay. Also überhaupt nicht, das geht nicht.
Und kannst du abschätzen, wie viel Arbeit das machen würde?
Vermutlich mehr, als man zunächst denkt. Denn das eine ist erstmal eine Bestandsaufnahme aller Regelungen. Und zwar vielleicht schon akribisch. Genau. Und ich bin mir sicher, wenn man eine Bestandsaufnahme hinter sich gebracht hat, dass dann auch weitere Folgeprobleme auftauchen. Und für sowas sind wir dann da. Also das kann dann eben in einer Art, zunächst mal in einer Art keimfreien Atmosphäre diskutiert werden. Das kann verworfen werden. Da kann der eine sagen, was willst du denn damit? Also ich könnte mir vorstellen, dass das schon eine größere Rolle dann spielt. Ich muss in Klammern natürlich noch sagen, es kommt darauf an, was sonst noch kommt.
Jetzt habe ich im Vorfeld ja schon Kontakt gehabt. Also man versucht ja immer im Vorfeld schon irgendwie miteinander in Kontakt zu treten und dann ist auch Schriftwechsel quasi passiert zu diesem und anderen Anträgen. Und eine Anmerkung war, und da sind wir jetzt als AntragstellerInnen entgegengekommen eben, dass wir diesen Teilsatz spätestens jedoch bis zur nächsten Landesversammlung haben wir jetzt, also das wurde jetzt quasi mit den Unterlagen, ist ja noch drin, aber wir haben im Vorfeld eigentlich im Großen und Ganzen zugestimmt, dass wir den streichen würden, weil wir schon auch gesehen haben, dass die nächste Landesversammlung ist ja, was man so hört, genau, die nächste ordentliche in 2 Jahren, die nächste außerordentliche vielleicht ja sogar schon im nächsten Jahr. Das heißt, es ist natürlich, so wie du sagst, Bestandsaufnahme, was ja auch vielleicht gut sein kann, eine Bestandsaufnahme zu machen, um mal zu sehen, was haben wir da alles und was müssen wir vielleicht eh über Bord werfen oder anders regeln. Deswegen dahingehend wäre es ja vielleicht gar nicht schlecht, die Bestandsaufnahme zu machen, aber eben zu sagen, auch wir als Antragsteller, ja okay, wir sehen ein, bis zur nächsten Landesversammlung, das ist schon eher sportlich und ihr seid ja auch überwiegend ehrenamtlich unterwegs im Satzungsausschuss, das kann irgendwo nicht funktionieren. Aber jetzt die Idee eben zu sagen, okay, jeweils, wenn man die Ordnung, die vom Jugendrotkreuz wird ja relativ regelmäßig geändert, meistens einmal im Jahr nach der Landesversammlung. Deswegen der andere Teil unserer Idee ist ja zu sagen, okay, wenn eh eine Änderung ansteht, dann kann man sich ja zum Beispiel damit beschäftigen, wie führen wir das über eben in einen geschlechterbewussten Sprachgebrauch.
Mhm. Genau. Also wenn man sich damit beschäftigt, wird das sicher nicht nur eine textliche oder wie sagt man da, eine stilistische Anpassung sein, sondern das geht weiter. Das heißt, ich brauche ganz bestimmt einen Beschluss der Landesversammlung. Und das ist ja auch richtig, weil das sind schon Grundaussagen, die dann sich dahinter verbergen. Und ob das in 2 Jahren zu machen ist, also ich das ist jetzt wirklich persönlich, ich finde es löblich, dass man das etwas zurückgenommen hat.
Ja, genau. Also das ist ja jetzt auch nicht irgendwie, das muss ja nicht dogmatisch sein, sondern das ist ja ein, wie du auch vorhin schon beschrieben hast, dass man halt dann, wie ihr innerhalb des Satzungsausschusses arbeitet, dass ihr eben auch hart in der Sache ringt und euch halt auseinandersetzt mit den Fragestellungen, die auf einen zukommen. So ist es ja bei uns AntragstellerInnen ja nicht anders, dass wir sagen, ja, natürlich kann man mit uns reden. So, genau. Gut, dann bin ich auf jeden Fall gespannt. Dann lassen wir den Antrag jetzt erstmal sein. Wir haben nachher ja noch ein paar, über die wir vielleicht noch sprechen. Und ich würde wieder zurück zu meiner Frage kommen. Ich habe nämlich im Vorfeld auch einen Rotkreuz-Kollegen, der auch schon bei den Kandidatinnen-Fragen zugeliefert hat. Den habe ich, als wir gestern telefoniert haben, also du und ich, dass wir aufnehmen, habe ich ihn gefragt, ob er noch Fragen hätte, weil der ist nämlich gar nicht in Bayern unterwegs, sondern in Frankfurt. Und genau, den interessiert aber eben insgesamt das Rote Kreuz sehr. Und der hat die Frage mitgebracht, die 7 Grundsätze der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung sind dem Bayerischen Roten Kreuz nicht nur aufgrund seiner eigenen Statuten, der des DRK und der Bewegung vorgegeben, sondern auch vom Staat durch das DRK-Gesetz beziehungsweise auch BRK-Gesetz. Im Rotkreuz-Alltag ist aber vom Grundsatz der Unabhängigkeit ist der immer wieder gefährdet, unter anderem in der Zusammenarbeit des BRK-Suchdienstes mit der Polizei oder durch die Besetzung hoher Positionen im BRK mit Politikerinnen. Welche Möglichkeiten siehst du, durch Satzungsgestaltung oder andere Maßnahmen die Unabhängigkeit noch besser zu wahren?
Naja, zunächst mal muss ich ja davon ausgehen, dass nach dem deutschen Roten Kreuz Gesetzes das Deutsche Rote Kreuz die Hilfsgesellschaft des Internationalen Roten Kreuzes ist und dass sie alles dafür tun muss, die Grundsätze zu erfüllen. Das heißt, ich kann im Einzelfall vermutlich nicht immer sagen, also mit der Polizei arbeite ich nicht zusammen oder mit den Behörden arbeite ich nicht zusammen, sondern die Umsetzung erfordert es. Entscheidend ist meines Erachtens, dass das Rote Kreuz selber dann das letzte Wort hat oder sich darüber im Klaren wird, so und so muss es sein. Abgesehen davon, dass ich natürlich nicht staatliche Positionen als Rotes Kreuz besetzen kann. Also die Polizei ist nun halt mal Strafverfolgung, Hilfsbeamter der Staatsanwaltschaft und so weiter.
Genau. Ich glaube, bei dem Beispiel geht's, also bei dem Beispiel BAK Suchdienst und Polizei geht's immer so ein bisschen darum, dass in der Praxis es immer mal wieder vorkommt, dass eben da zum Beispiel Adress oder Suchkarteien oder so weitergegeben werden sollen. Und das ja quasi aus dem Bereich des Roten Kreuzes dann eben zu einer staatlichen Behörde eben übergeben wird und das eben man kritisch sehen könnte, was eben unsere Unabhängigkeit angeht.
Also da muss ich gestehen, in den Fragen bin ich zu wenig drinnen, um eine zufriedenstellende Auskunft zu geben. Ich habe zwar mal einen Vortrag über die Grundsätze gehalten vor ein paar Jahren und da spielte das auch eine Rolle, habe ich aber damals schon gesagt, das ist im Einzelfall äußerst schwierig zu sagen, hier muss man aufhören und hier nicht.
Und bei dem Beispiel mit den PolitikerInnen in hohen oder überhaupt in Ämtern, in ehrenamtlichen Ämtern, ist das ein Problem für die Unabhängigkeit?
Also ich persönlich glaube nicht. Ich meine, das kommt ja auf das Wahlvolk an und es kommt natürlich auch darauf an, dass ich, was ich für Kandidaten überhaupt requirieren kann. Da hat sich ja gerade im Bayerischen Roten Kreuz hat sich ja schon ein gewisser Wandel ergeben. Ob das Rote Kreuz jeweils auch auf die anderen Länder kann ich nicht beurteilen. So ganz schlecht gefahren ist mit Leuten, die aus dem politischen Bereich kamen, würde ich jetzt gar nicht mal annehmen, denn die kennen ja die Beziehungen, die wissen, wie es läuft. Und ich glaube nicht, ganz gleich, wo sie politisch herkommen, dass das dann zu einer Verbrüderung oder sowas Ähnlichem führt. Das glaube ich nicht.
Ich habe eine andere Frage noch in dem Kontext, der passt ganz gut zu dem politischen Thema. Nämlich eine Frage, die mich auch erreicht hat, war eben zum Thema Unparteilichkeit. Wie es denn wäre, wenn jetzt zum Beispiel FunktionsträgerInnen im Roten Kreuz bei einer Partei wären, die zum Beispiel, wo Teile oder die ganze Partei vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Also zum Beispiel Teile der Linken werden ja vom Bayerischen Verfassungsschutz beobachtet, Teile der AfD werden vom Bayerischen Verfassungsschutz beobachtet. Sähst du da dann schon eher ein Problem?
Nein, also da muss die Neutralität gebietet, dass das keine Rolle spielen darf. Ob das, wenn dann der Wahlfinger, der Finger des Wählers gehoben wird, trotzdem eine Rolle spielt, ist eine andere Frage, weil mit welcher Motivation einer Ja oder Nein sagt, das kannst du nicht wissen, das geht einem auch nichts an. Aber im Grunde genommen, solange eine Partei nicht verboten ist, glaube ich nicht, dass das per se eine Rolle zu spielen hat.
Eine Frage an die Kandidatinnen in den Gesprächen war auch, ob sie einen Unvereinbarkeitsbeschluss befürworten würden, wenn eben zum Beispiel Mitglieder zu vom Verfassungsschutz beobachteten Organisationen oder dergleichen gehören. Aber da höre ich jetzt raus, du würdest sagen, die Grenze würdest du dort ziehen, wo quasi Parteien oder Organisationen verboten sind.
Ja, so wie halt im Normalen die Grenze. Wie gesagt, warum einer den Finger hebt für den Kandidaten oder den Daumen nach unten tut, wenn es zu wählen ist, das ist eine andere Frage. Aber die reine Frage der Wählbarkeit, die darf das eigentlich nicht beeinflussen. Mir fällt jetzt noch ein Argument mit dem von dir vorhin so angesprochen Politikern ein. Wir haben ja Versammlungs- und Wahlfreiheit. Das steht im Grundgesetz drin. Ich glaube nicht, dass man von vornherein in einer Satzung des deutschen oder bayerischen Roten Kreuzes Gruppen ausschließen könnte, dass sie gewählt werden, also Personengruppen oder Personen. Ich glaube nicht, dass das verfassungsgemäß wäre. Wir hatten schon mal das Thema ganz früher, ob sowas denkbar ist. Und da hat sich sehr schnell die Meinung durchgesetzt, das geht nicht. Ob dann im Einzelfall, wie gesagt, bei der Wahl der Daumen nach unten geht, das ist was anderes.
Ja, ich denke so ein bisschen, du bist ja auch quasi lange Zeit in der Verwaltung tätig gewesen. Da ist es ja auch so, wenn man Beamter wird, muss man ja unterschreiben, dass man nicht in bestimmten Organisationen dabei ist. Jetzt könnte man ja davon ausgehen, wir sind ja eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, dass solche Listen für uns schon auch denkbar wären. Aber das siehst du nicht?
Also hier würde ich ganz klar sagen, dass der Staat, die Aufsicht und der Staat an den Grundsatz der Neutralität gebunden ist. Und der gilt natürlich zunächst auch mal und das Nichtansehen der Religion und so weiter, des Geschlechts, das gilt natürlich auch erstmal für Kandidaten.
Jetzt, wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen und sind immer wieder ein bisschen gesprungen, schon in die Landesversammlung und zu den Anträgen, aber jetzt mal ganz allgemein gefragt, welchen Zusammenhang gibt es denn zwischen Satzungsausschuss und der BRK-Landesversammlung?
Also der Zusammenhang besteht zunächst mal darin, dass das, was wir erarbeitet haben, dass das dem Landesvorstand vorgelegt worden ist, in 95% der Fällen ist es beschlossen worden, weil das ist ja auch vorbesprochen worden und der legt es dann, man sieht ja, wer einen Antrag stellt, der Landesversammlung vor. Also das, was jetzt bei der Satzungsänderung zur Abstimmung steht, das ist das, was wir im Satzungsausschuss gefunden haben, noch ein bisschen besser formuliert. Das sind halt dann die Feinheiten, aber da ändert sich im Grundsatz nichts.
Jetzt können ja Delegierte Anträge stellen, so wie ich ja einer bin. Beschäftigt ihr euch auch im Vorfeld vor der Landesversammlung mit solchen Anträgen oder wirklich erst, wenn sie beschlossen sind?
Also die Anträge kriegen wir normalerweise nicht zu sehen, weil es ja nur darum geht, ob der Antrag zulässig ist oder nicht, unter dem Gesichtspunkt, was ist das, Paragraph 13 oder 14, also die Anträge an die Landesversammlung, die kriegen wir normalerweise nicht zu sehen. Aber es hat schon Fälle gegeben, ich weiß aber nicht mehr, welche das waren, wo man uns das zugeleitet hat, weil es erheblicher in die Satzung oder weil es um die Frage ging, ist es satzungskonform, das Ziel, nicht die Antragstellung, sondern der Inhalt, hat schon zwei oder drei Fälle gegeben, aber die weiß ich nicht mehr.
Jetzt kommen wir vielleicht, gehen wir einfach der Reihe mal nach. Wer kann denn Anträge einreichen und was muss man dabei beachten?
Ja, Anträge kann jeder einreichen. Beachten muss man halt, dass sie innerhalb einer bestimmten Frist an die Landesversammlung zu richten sind, und zwar zwei Monate vorher schriftlich an die Landesgesetzstelle, und es soll eine Begründung und ein Beschlussvorschlag vorliegen. Also hier habe ich eine ganz klare Zeitbeschränkung, weniger wie wenn Anträge später wie zwei Monate kommen, sind sie unzulässig.
Also du hast vorhin gemeint, jeder kann Anträge stellen. Mit jeder meintest du die Delegierten der Landesversammlung, oder?
Oder die Mitglieder der Landesversammlung. Da haben wir schon mal drüber uns den Kopf zerbrochen. Wir haben es nicht endgültig festgelegt, aber es war so, steht auch nirgendwo die generelle Meinung, im Prinzip jeder. Nur muss es natürlich etwas sein, wofür die Landesversammlung zuständig ist. Also die Landesversammlung ist auch nicht eine Versammlung, die über alles reden kann und beschließen kann. Vor allen Dingen reden vielleicht noch, aber nicht beschließen.
Okay, aber das heißt, eure Auffassung war, dass theoretisch auch normale Mitglieder, meinetwegen bei mir im Kreisverband München, sagen können, wir hätten da ein Anliegen, das passt vielleicht sogar in die Aufgabe der Landesversammlung, und die könnten dann Antrag formulieren, ohne selbst Delegierter oder Ersatzdelegierter zu sein?
Ich glaube schon, aus der Satzung ergibt sich nicht, wer der Antragsteller sein muss, und auch nicht aus dem Gesamtzusammenhang. Ich muss mir natürlich klar sein, wenn, bitte das jetzt nicht falsch zu verstehen, wenn ein Mitglied, jedermann, einen Antrag stellt, muss er dann den schon ziemlich gut stellen und sich, damit er diese Hürde, dass es die Landesversammlung dafür zuständig ist, die Begründung, das muss dann schon passen. Denn offenbar hat es ja diesmal auch wieder Anträge gegeben. Übrigens, dafür ist ja auch der Justiziar da, neben uns. Also der Justiziar des Landesvorstands, die offenbar nicht zulässig waren. Ob die alle verspätet waren, das kann ich nicht sagen.
Genau, ein Beispiel kann ich mitbringen, darüber sprechen wir bestimmt auch gleich, weil einer meiner Anträge wurde nicht zugelassen, was jetzt nicht schlimm ist, weil das nichts Weltbewegendes ist und wir in der Landesversammlung eh darüber sprechen, aber dazu habe ich gleich noch ein paar Fragen. Davor, muss man denn irgendwie einen bestimmten Briefkopf verwenden oder braucht es irgendwelche Mindestangaben? Na.
Steht nirgendwo. Es ist an die Landesgeschäftsstelle zu richten. Es muss halt erkennbar sein, wer das ist, ob er Mitglied des Roten Kreuzes ist, wo er hingehört. Er muss eine ladungsfähige Adresse haben, damit mit ihm kommuniziert werden kann. Aber das steht nirgends.
Okay. Und was die Begründung soll ja mitgeliefert werden. Was ist denn, wenn die fehlt?
Naja, das ist natürlich ein Minus für den Antrag selbst. Also wenn der Antrag zweifelhaft ist und es fehlt die Begründung, dann wird der wahrscheinlich als unzulässig angesehen.
Mhm. Und gibt es irgendwelche Anforderungen an die Begründung oder kann ich einfach reinschreiben, ja, weil es wichtig ist oder weil ich es gut finde?
Das ist natürlich das alte Lied jeder Begründung. Also man kann jetzt mal davon ausgehen, dass jeder Antrag per se wichtig ist, zumindest für den Antragsteller, und dass er das dann auch zum Ausdruck bringen kann. Und das kann man ja eigentlich von ihm auch erwarten.
Mhm. Aber und man könnte ja auch sagen, er kann ihn ja auch noch in der Landesversammlung vorstellen, oder?
Könnte ich jetzt so nicht sagen, in der Satzung heißt es, soll eine Begründung beinhalten. Also wenn er tatsächlich ohne Begründung die Hürde der Zulässigkeit, das schaut sich der Justiziar an, die Hürde der Zulässigkeit überspringen sollte, dann ist es wahrscheinlich denkbar. Aber ich denke mal, wenn ein Antrag ohne Begründung kommt, dass sich dann der Justiziar oder sonst wer aus dem, der die Sitzung vorbereitet, sich an den Antragsteller wendet und sagt, hören Sie mal her, in welche Richtung soll das gehen, können Sie denn nicht drei Zeilen schreiben? Aber das ist jetzt pragmatisch natürlich.
Wir haben ja jetzt ein paar Mal drüber gesprochen, über das kleine Wörtchen zulässig. Was sind denn zulässige Anträge?
Ja, sie müssen auf jeden Fall innerhalb der 2 Monate gestellt sein. Also Anträge, die hinterher kommen, die sind sicher nicht zulässig, die kommen nicht mehr in Frage. Dann wird man sicher sagen können, also Anträge beleidigenden Inhalts oder die halt jetzt nicht im Sinne des Schreibstils, aber die unter einer gewissen Ebene liegen, sind halt auch nicht zulässig. Dann müssen sie in sich schlüssig sein. Also wenn ich einen Antrag stelle auf etwas, was gar nicht geht oder was gar nicht zum Roten Kreuz gehört, der wird auch unzulässig sein.
Und es gibt ja im Paragraphen 14 Absatz 1 so einen Katalog mit Aufgaben der Landesversammlung. Da ist unter anderem dabei eben Satzungsänderung, also Beschlussfassung über Satzungsänderung, Beschlussfassung über Angelegenheiten des Bayerischen Roten Kreuzes von weitragender und grundsätzlicher Bedeutung, die Beschlussfassung über die Bildung und Auflösung von Rotkreuzgemeinschaften, wie es ja zuletzt mit der Wohlfahrts- und Sozialarbeit passiert ist, als die neu gegründet wurde als fünfte Gemeinschaft. Beschränken sich dann die Anträge, mit denen sich die Landesversammlung befassen kann, also die Zulässigkeit auch daran gemessen wird, auf diesen Katalog?
Naja, ein Anhaltspunkt ist der Katalog natürlich schon, weil die Landesversammlung ist eines der Organe des Roten Kreuzes, das heißt, das Rote Kreuz arbeitet dadurch. Es ist nicht ein völlig grenzenloser, Entschuldigung den Ausdruck, Debattierclub. Das muss man schon sehen. Es kommt immer, also ich denke auch, dass da der Ton und der Inhalt die Musik machen.
Verstehe. Und was hättest du ein Beispiel für mich, was ein Beschluss von weitragender und grundsätzlicher Bedeutung ist?
Mhm. Ja, damit will man natürlich zum Ausdruck bringen, dass das ganze Bayerische Rote Kreuz oder größere Teile des Roten Kreuzes oder bestimmte Gruppen davon berührt sind. Nicht Einzelinteresse, also oder das Interesse eines Kreisverbandes X oder Y oder eines Krankenhauses X oder Y oder eines Altenheimes. Also das ist sicher nicht beitragend. Aber im Grunde genommen, die Juristen sagen da immer, das ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, kommt es, also wird man schon den auch für die Auslegung beitragend und grundsätzlich den Gesamtkanon anlegen, um das zu ermitteln und natürlich, was die Landesversammlung sein soll und ein bisschen natürlich auch, was sie nicht ist. Aber das kann man sicher nicht scharf sagen.
Und wer entscheidet über die Zulässigkeit? Macht es der Justiziar oder macht es der Präsident als Vorsitz quasi der Landesversammlung oder wer ist dafür zuständig?
Also wir sehen das, also das wird alles im Landesvorstand behandelt, das bearbeitet der Justiziar. Das wird, also außer es würde in wenigen Fällen geschehen, dem Satzungsausschuss gegeben, aber der ist ja nur beratend, das bearbeitet der Justiziar und dann wird beschlossen, der Antrag wird zugelassen und also wird ein Antrag sein, der läuft oder er wird abgelehnt. Und es hat ja offenbar Anträge gegeben, die abgelehnt worden sind und da hieß es ja auch in der Vorlage, dass da mit den Antragstellern gesprochen wurde.
Genau, ein so ein Antrag war von mir und zwar ging es darum, wir haben ja bei der letzten Landesversammlung als Landesversammlung den Beschluss gefasst, das Projekt BAK der Zukunft haben wir ja besprochen und beschlossen. Und letztendlich hat mich jetzt als Delegierten interessiert, ja, wie da der Stand ist. Also und zwar am besten auch mit Kennzahlen. Und dann war eben ein paar Beispiele dabei. Ich schaue gerade, wo ich mir das aufgeschrieben habe. Genau, und zwar der Landesversammlung ist der aktuelle Stand BAK der Zukunft zu berichten, insbesondere hinsichtlich Erreichungsgrad der einzelnen strategischen Ziele, Umsetzung der Maßnahmen, Stand der Finanzierung, eingesetzte und verbleibende Mittel und bisher erzielte Ergebnisse. So, für mich war naheliegend, dass wenn wir als Organ beschließen, dass wir eine bestimmte Maßnahme oder so haben wollen, dass wir irgendwann auch quasi darüber erfahren. Jetzt wurde damals ja auch mitbeschlossen, dass es so ein Begleitgremium quasi zu BAK der Zukunft gibt. Trotzdem ist es ja so, dass ich als Delegierter nach wie vor ein Interesse daran habe, was da passiert. Und ich bin davon ausgegangen, dass man eben sagt, okay, das ist ja eigentlich was wir wieder zumindest als Bericht und wenn er auch nicht vorgetragen wird, sondern halt quasi zu den Unterlagen gegeben wird, erfahren dürfen. So, und die Begründung jetzt war quasi zu sagen, das ist kein Beschluss, der von weitreichender und grundsätzlicher Bedeutung sei. Und wenn er beschlossen werden würde, dann würde er auch nur seine Wirkung entfalten bis zur nächsten Landesversammlung, weil ja quasi wir beschließen das und dann wird das mitgebracht. Wie siehst du das?
Also da muss ich klipp und klar sagen, da kann ich nichts dazu sagen. Erstens bin ich in das Projekt nicht involviert. Ich habe mir auch die Beschlüsse nicht genauer angeschaut und dann muss ich auch schlicht und einfach um Verständnis bitten, ich bin jetzt nicht dazu da, Dinge, die auf der Landesversammlung oder für die Landesversammlung vorbereitet sind, zu kommentieren oder gegebenenfalls sogar zu einer anderen Position zu kommen. Da muss ich einfach um Verständnis bitten.
Das ist kein Problem. Dafür habe ich Verständnis. Mir ging es quasi letztendlich.
Akt der Loyalität.
Genau, mir ging es letztendlich so ein bisschen abzutasten, wie quasi diese unbestimmten Rechtsbegriffe, wie du ja gesagt hast, wie man sich denen annähern kann und eben nachvollziehen kann. Aber genau, wir können das am Samstag ja dann in der Versammlung diskutieren. Meine nächste Frage wäre dann quasi, wie geht es denn dann mit den Anträgen in der Landesversammlung weiter?
Naja, die Inhalte, es sind ja Beschlussvorschläge dafür, alle drei Anträge. Und darüber darüber beschließt die Landesversammlung. Und wenn sie den Beschlussvorschlägen, also wenn sie denen näher tritt, wenn sie die befürwortet, naja, dann müssen sie umgesetzt werden. Das klingt zwar zunächst mal banal, also im Fall des Konventionsbeauftragten, dann bedeutet das eine weitere Satzungsänderung. Weil wir haben ja bislang, jedenfalls auf der Bezirks- und auf der Kreisebene, kein Wahlamt des Konventionsbeauftragten, sondern der Konventionsbeauftragte wird ja dann vom jeweiligen Vorstand bestimmt. Also das ist jetzt so ein Beispiel. Was haben wir jetzt noch
gehabt? Ja, aber bleiben wir vielleicht ganz kurz bei dem Antrag, der kommt ja auch von mir. Jetzt ist es ja so, jetzt kann man sich ja vorstellen, dass wir am Samstag da noch ein bisschen diskutieren und so weiter. Ganz allgemein, vielleicht auch losgelöst von dem konkreten Antrag. Wie ist denn das? Sind denn während der Versammlung und auch im Vorfeld haben wir ja schon gesagt, wir haben diesen einen Satz bei dem anderen Antrag zur geschlechterbewussteten Sprache, dass das bis zur nächsten Landesversammlung umgesetzt werden soll. Den haben wir ja uns darauf geeinigt, dass der gestrichen werden kann. Wie ist das denn insgesamt? Kann man Anträge in der Versammlung bis zur Versammlung noch ändern?
Eigentlich nicht mehr, glaube ich. Das ist geändert worden.
Aber dazu eine Regelung in der Satzung gibt es dazu nicht. Also wann Änderungen möglich sind oder nicht. Dann wäre ja quasi die Streichung des Halbsatzes in diesem anderen Antrag quasi nicht möglich.
Also bin ich jetzt ein bisschen überfragt, aber das war ja eine Änderung, also das war ja der Sinn dieser letzten Änderung, dass es in der Versammlung keine Anträge mehr gibt.
Ja, nee, ich meine jetzt gar nicht neue Anträge, da gibt es ja auch gewisse Möglichkeiten, sondern mir ging es darum, dass man einen bestehenden Antrag als Antragsteller noch ändern kann, weil man zum Beispiel auf die Diskussion in der Landesversammlung eingeht. Mhm. Also die Landesversammlung spiegelt einem ja, also jetzt zum Beispiel der Satz, spätestens jedoch bis zur nächsten Landesversammlung, das ist uns zu viel, ohne den Satz könnten wir zum Beispiel mitgehen. Und dann könnte man ja sagen, okay, als Antragsteller, das ist für uns in Ordnung, wenn das quasi erst beim nächsten Anpacken der Ordnung oder so relevant ist, dann reicht es völlig aus. Deswegen, wir würden den Antrag dahingehend ändern, dass wir den Halbsatz jedoch bis zur nächsten Landesversammlung quasi streichen würden.
Also ich halte das für vernünftig, habe ich ja vorher schon gesagt, aber wie das Prozedere da genau ausschaut, das kann ich nicht sagen.
Okay.
Da bin ich nicht firm drinnen.
Okay, kein Problem.
Da ist der Justiziar sicher der richtigere Ansprechpartner.
Okay, dann schaue ich mal, ob ich den noch an die Strippe bekomme vor Samstag. Jetzt, wir haben ja vorhin schon über die notwendigen Anpassungen an die DRK-Mustersatzung für Landesverbände mit ehrenamtlichen Vorständen, muss man ja, glaube ich, ausführlich so sagen, gesprochen. Und wie weit sind wir denn da? Was fehlt denn vielleicht noch?
Also es gibt wohl eine Absprache zwischen dem Repräsentanten des Deutschen Roten Kreuzes, ob jetzt direkt in der Person der derzeitigen Präsidentin und des derzeitigen Präsidenten von uns, kann ich nicht genau sagen, dass die Punkte, die in dem für uns Satzungsausschuss einstmals berühmten Brief aus dem Jahr 2014, das waren glaube ich 14 oder 16 Punkte, wenn die abgehandelt sind, dann wird das Rote Kreuz, das Deutsche Rote Kreuz unsere Satzung genehmigen.
Okay. Weil ich bin das nämlich in der Vorbereitung nämlich auch noch auf einen Punkt gestoßen, der dieses Jahr interessant werden könnte. Wegen der aktuellen Coronavirus-Pandemie-Situation ist es ja so, dass wir ja die Landesversammlung in einem anderen Modus stattfinden lassen, nämlich mit einer Rumpf-Landesversammlung, wo nur die die Kandidierenden und auch die Mitglieder des Landesvorstands und noch ein paar kommen, die anderen Delegierten aber quasi ausgeladen wurden und das per Video verfolgen können und sich dort auch zu Wort melden können, voraussichtlich. Jetzt habe ich in der Mustersatzung zum Beispiel den Passus gefunden, dass die Amtszeit von Präsidiumsmitgliedern 4 Jahre beträgt und der wichtige Satz, der bei uns aber, glaube ich, noch fehlt, ist, sie bleiben bis zur Neuwahl im Amt. Wäre das nicht auch was sinnvoll wäre zu übernehmen für so eine Situation wie jetzt, wo man sagt, ja okay, die Landesversammlung jetzt im Dezember, wir müssen zwar die Wahlen nach unserer Satzung jetzt durchführen, aber wenn wir so eine Regelung hätten, könnten wir auch ohne Probleme die jetzt nochmal ins Frühjahr verschieben und unter anderen Bedingungen uns tatsächlich auch treffen?
Also zunächst mal kann ich jetzt nicht sicher sagen, ob der Satz fehlt bei uns, aber selbst wenn er fehlt, ist es eine Logik, die sich aus dem Gesamtzusammenhang ergibt, denn das Rote Kreuz muss ja arbeitsfähig bleiben. Wenn jetzt mit der Wahl, also nehmen wir mal den Präsidenten, der wird ja in jedem Fall eine neue Person, wird Präsident sein. Wenn sich da eine Schwierigkeit ergeben sollte, dann kann doch der der jetzige Präsident nicht sagen, nein, ich am 5. Dezember fahre ich nach Hause und mich gibt's nicht mehr. Also die bleiben sicher im Amt. Denn das Rote Kreuz muss ja handlungsfähig bleiben. Das Gleiche gilt für den Schatzmeister. Und mit der Wahlverschiebung, das ist also ein zweischneidiges Schwert. Es heißt ja 4 Jahre. Es ist diskutiert worden, ob 4 Jahre vom 1. Januar bis 31. Dezember gilt. Das heißt, wenn ich es geschickt mache, dass ich fast auf 5 Jahre kommen kann. Da ist gesagt worden, das ist übertrieben. Mit der Pandemie, für die Pandemie haben wir keine Regelungen gehabt. Da ist diese Lösung, die gefunden worden ist, das kleinere Übel, wie das zu verschieben. Und kein Mensch kann ja garantieren, dass man, sagen wir mal, im März oder im April oder im Mai 2022 uns dann so treffen können, wie wir das wollen. Und da muss ich ja natürlich auch noch eins berücksichtigen, so ganz billig ist ja eine Landesversammlung nicht.
Wir waren in dem Gespräch ja schon öfter an dem Punkt, wo wir gesagt haben, ja, die Körperschaft des öffentlichen Rechts, sind wir formell, aber oft sind wir schon eher vergleichbar auch mit Vereinen. Jetzt für Vereine, gibt es ja die Regelung durch ein Gesetz, ich weiß jetzt nicht genau, wie es heißt, ich glaube irgendwie, wo habe ich es mir aufgeschrieben, auf jeden Fall gibt es auch eine Verordnung für die Verlängerung von Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins- und so weiter Recht zur Bekämpfung der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie. Und da ist unter anderem geregelt, dass Vereine, auch die das bisher nicht in ihrer Satzung geregelt hatten, dass sie per audiovisueller Versammlung zusammenkommen können und dort auch Beschlüsse fassen können, dass es für die trotzdem gilt. Warum ist das zum Beispiel nicht für uns anwendbar? Scheitert das tatsächlich am Ende nur an der Rechtsform?
Also da muss ich Ihnen sagen, das mit dem ganzen Komplex habe ich mich nicht beschäftigt. Okay. Oder haben wir uns nicht beschäftigt.
Okay. Also jetzt ihr im Satzungsausschuss.
Bitten. Ja, okay. Satzungsausschuss. Wir haben nur gesehen, dass das ein ganz schwieriges Problem ist, wie weit man das verschieben kann und ob das überall gilt. Und vor allen Dingen, ob das auch dann gilt, wenn eine 4-Jahres-Frist festgelegt ist. Aber da bin ich nicht wirklich zu Hause da.
Okay, dann habe ich Verständnis dafür und bohre da nicht weiter. Ich habe noch eine Frage zu dem Themenkomplex vom Franz Bachmann mitgebracht. Und zwar fragt er, halten Sie es für sinnvoll und umsetzbar, künftig im Bayerischen Roten Kreuz mehr basisdemokratische Entscheidungen zu ermöglichen?
Naja, man kann immer sagen, das ist sinnvoll, das klingt jetzt ein bisschen zynisch vielleicht, aber ich muss mir ja überlegen, wie ich das Ganze umsetze. Also das ist dann auch, ich muss ja irgendwann zu einem Punkt kommen, wo das gilt, selbst bei den plebiszitären Entwicklungen im Kommunalrecht und vielleicht sogar in den Verfassungen sind ja Zeithorizonte, wie lang sowas gilt, eingeführt. Das müsste man sich wirklich genau überlegen. Vom Prinzip her ist es sicher machbar. Das müsste man sich sehr genau überlegen. Und vor allen Dingen, es muss ja wieder im Rahmen dessen sein, wofür man zuständig ist, das Rote Kreuz. Es kann nicht einfach irgendwas dann plebiszitär entschieden werden. Aber das müsste man wirklich genauer untersuchen.
Er hat ein konkretes Beispiel noch genannt und hat gemeint, zum Beispiel denkbar sind beispielsweise der Einsatz von Online-Plattformen zur Meinungsbildung, wie vom Jugendrotkreuz auf Bundesebene bei der Diskussion des Themas der kommenden Kampagne erfolgreich praktiziert, und Alternativlösungen zu den üblichen Vertreterversammlungen wie Konzepte der Liquid Democracy. Sagt ihr das was? Sonst,
nein.
Okay, dann würde ich kurz ein bisschen ausholen. Und zwar Liquid Democracy, das ist mit der Partei die Piraten so ein bisschen bekannt geworden. Und zwar haben die so ein Verfahren gehabt, dass sie gesagt haben, das nannte sich auch Delegated Voting zur Entscheidungsfindung, und haben gesagt, es kann sinnvoll sein oder es ist sinnvoll, dass die Personen, die sich mit bestimmten Aufgaben besonders auseinandergesetzt haben und auskennen, dass die eben dann auch bei solchen Entscheidungen quasi mehr Gewicht haben im Zweifelsfall. Und jeder, der stimmberechtigt ist, konnte quasi einzelnen Personen Stimmen übertragen. So dass zum Beispiel, ich würde jetzt meine Stimme an dich übertragen und du hättest dann zwei Stimmen, weil du der Experte jetzt zum Beispiel im Thema Satzungsrecht bist, ja, Satzungsrecht des Bayerischen Roten Kreuzes. Und dann gibt es vielleicht noch andere, die sagen, ja, also der Joachim Merck, das ist ein kluger Kopf, dem gebe ich auch meine Stimme. Und dann wäre es am Schluss quasi so, dass von der Landesversammlung, nehmen wir jetzt als Beispiel, eben statt den 400 Delegierten am Schluss vielleicht halt noch, keine Ahnung, irgendwie 50 übrig bleiben, die halt auf die Stimmen sich vereint haben und die halt unterschiedliche Stimmengewichte mitbringen. Und gleichzeitig war aber eben ein Ansatz, der dabei war, dass diese Stimmenübertragung auch wieder jederzeit widerrufen werden kann. Und die haben das natürlich gestützt mit so einem EDV-Verfahren, dass das quasi in Echtzeit möglich ist, aber das ist so der Gedanke dahinter, dass eben ExpertInnen Stimmen vereinen können und Stimmen bündeln können. Wie findest du das? Klingt das erstmal für dich?
Also das ehrt mich, wenn ich da als Beispiel genannt werde. Das ist aber wahrscheinlich nicht richtig, der Sache nach.
Das war jetzt, ich habe dich jetzt ins Spiel gebracht. Also das war jetzt ja, so als Beispiel, das ist genau.
Ist mir schon klar. Genau. Dann muss mich auch mehr anstrengen. Genau. Wir kennen ja nur ganz wenige Fälle des Übertragens, also klar geregelte Fälle des Übertragens von Stimmen oder des Bündelns von Stimmen. Aber ich glaube nicht, dass jetzt so einfach aus der Lameng gesprochen, dass ich so etwas zum Schluss produzieren kann, dass die Stimmen von einer großen Vielzahl von Leuten in der Hand von 40 oder 50 sind, die mögen noch so Experten sein und auch bereitwillig sein, das Problem zu lösen, dass das dann verbindlich sein soll. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Aber ich muss natürlich anfügen, ich bin in dem Metier wirklich nicht zu Hause und da müsste die Satzung wahrscheinlich erheblich geändert werden. Das traue ich mal jetzt schon zu sagen.
Okay, jetzt zum Schluss habe ich noch ein paar Abschlussfragen. Du bist ja im Bezirksverband Niederbayern-Oberpfalz auch Konventionsbeauftragter, oder?
Ja.
Genau. Wie hast du die Aufgabe, wie hast du die empfunden und ausgefüllt vielleicht auch in den Jahren?
Also es gab da gute Zeiten und weniger gute Zeiten.
Was meinst du damit?
Die guten Zeiten waren, es gab so die ersten Jahre bin ich von Schwesternkursen engagiert worden, aber auch von Kreisverbänden, um über die Genfer Abkommen zu referieren oder das darzustellen. Das war dann irgendwann vorbei. Ich habe vor ein paar Jahren mich intensiv mit den rechtlichen Zusammenhängen zwischen dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz und bis runter zum Kreisverband beschäftigt und habe dazu auch mal einen Vortrag allerdings bei uns im Bezirksverband gehalten. Angestoßen hat den vom Inhalt her ein Vizepräsident des Deutschen Roten Kreuzes, dessen Namen ich nicht mehr weiß, der ist auch mittlerweile in Ruhestand. Er war aber aus Bayern. Ich habe ein paar Mal in der Vorstandssitzung Ausführungen gemacht, aber ganz zufriedenstellend war das nicht. Das würde ich auch sagen. Es ist ja so, dass jetzt scheinbar, nicht zuletzt durch die Weltlage, diese Fragen wieder deutlich mehr in den Vordergrund stehen. Aber so in den 80er und 90er Jahren, ich war auch 2-3 Mal in Schulen, da war dann einfach, um das vorzustellen, da war dann einfach kein Interesse da. Also das ist ein schwieriges Terrain, es ist es aber wirklich wert, beackert zu werden. Aber da musst du auch stehen, du musst gute Unterlagen haben, du musst wissen, wo du hingehst und du musst dich dann auch nicht nur gut vorbereiten, aber auch locker sein, weil das sind nochmal andere Dimensionen.
Und jetzt, wir haben ja auch über den Antrag gesprochen von mir, mit dem ich ja beabsichtige, dass der Konventionsbeauftragte ein Wahlamt wird. Hättest du dann für das Amt auch kandidiert oder warst du jetzt halt Konventionsbeauftragter, weil quasi der Justiziar das automatisch mitbekommt, wenn das nicht jemand anders macht?
Also so ist es ja geregelt im Grunde genommen.
Genau,
das ist der Grundsatz her. Ich halte den Antrag der Sache nach für nicht schlecht, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Ich muss mir nur darüber klar sein, du musst ja die Leute finden. Wir haben 70 Kreisverbände. Ich habe keinen Überblick, wie das da aussieht, aber die haben ja schon zum Teil Schwierigkeiten, die Justiziare zu finden. Natürlich gibt es überall Anwälte oder auch Richter, aber damit ist man natürlich noch lange nicht in der, also durch die Ausbildung in der Lage, Konventionsbeauftragter zu sein. Das ist das, was ich zu bedenken gäbe. Lohnenswert und wichtig ist es auf jeden Fall, und das ist ja eine der Kernforderungen des Deutschen Roten Kreuzes und des vor allen Dingen des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, Konventionsarbeit.
Genau. Vor dem Hintergrund, ich bin ja auch im Roten Kreuz Ausbilder für das Rotkreuz Einführungsseminar und da ist ja auch ein großer Teil eben humanitäres Völkerrecht. Und jetzt ist ja so, also die Konventionsbeauftragten müssen ja nicht zwangsläufig Juristen sein oder Juristinnen,
nein,
sondern
richtig.
Es hilft halt nur, weil das natürlich eine rechtliche Materie ist. Und mein Leitgedanke bei dem Thema ist eben, dass es ja Weltkernaufgabe ist, Verbreitungsarbeit zu machen. Und ich glaube, dass wenn wir ein Wahlamt eben hätten und sich dort Leute bewusst darauf bewerben und das nicht nur im besten Fall eben nebenbei läuft, beim Justiziar mitläuft, wir überzeugte Menschen hätten, die auch die intrinsische Motivation haben, das voranzutreiben, vielleicht auch mehr Zeit haben, weil es getrennt ist, auf zwei Schultern verteilt. Der eine ist Justiziar, Justiziarin, der andere oder die andere Konventionsbeauftragte. Und ich sehe da einfach auch eine Chance drin. Natürlich sehe ich auch, dass es immer wieder schwierig ist, Posten zu besetzen. Aber ich glaube, es wäre ein starkes Signal, auch in Richtung unserer ideellen Werte eben, das als Wahlamt zu gestalten.
Also da gibt es absolut nichts dagegen zu sagen. Das ist so. Mein kleiner Einwand war eher pragmatischer Natur.
Okay.
Aber das kommt ja. Das kommt ja. Durch die vielen Konflikte und wenn ich an die Weißrussland und so denke, Belarus, das kommt ja.
Also. Jetzt würde mich am Schluss noch interessieren, was hast du denn im Roten Kreuz gelernt?
Ich habe vor allen Dingen gelernt, zuzuhören, auf andere Leute einzugehen, mich in deren Situation zu versetzen und natürlich schon auch, dass Juristen nicht glauben dürfen, dass die Welt nur von Juristen regiert wird und dass sich alles nur nach Recht und Gesetz regelt, sondern dass du auch, wenn was daneben geht oder wenn ein Gesetz überschritten wird, dass du dir dann Gedanken machen musst, schreite ich ein, kann ich einschreiten, macht das einen Sinn? Also ich habe sehr, sehr viel in der Beziehung zu Rotkreuzlern selber, gerade die nicht Juristen sind, aber auch unter Juristen gelernt. Und das hat mir auch in meinem Beruf in der Regierung geholfen. Gut, Pressereferent musst du ja auch auf die anderen eingehen, im Umweltschutz schon zweimal, weil du kannst nicht alles anordnen. Naja, und ich blick da eigentlich auch auf eine sehr erfüllte Zeit zurück. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Und bin da auch dankbar.
Das ist schön, das ist schon fast ein perfektes Schlusswort. Aber eine Frage habe ich noch, und zwar, welche Tipps hättest du für junge und neue Mitglieder?
Engagieren, zuhören, sich relativ schnell einen Bereich zu suchen, in dem man glaubt, was leisten zu können. Die einen sind mehr handwerklich begabt, die anderen verwaltungsmäßig, dritte wieder Führungsbegabungen. Das hätte ich auf jeden Fall. Und auch immer wieder an den anderen zu denken. Man muss ändern, aber man kann nicht immer alles sofort ändern. Das wären meine Ratschläge. Aber auf jeden Fall mitmachen.
Das ist doch auch ein sehr gutes Schlusswort. Ich danke dir sehr herzlich für deine Bereitschaft, dich den Fragen zu stellen und auch so spontan. Wir haben ja gestern noch quasi das Vorgespräch geführt und am Wochenende habe ich angefragt. Also auch für deine Spontanität und auch für deine, dein Engagement im Roten Kreuz. Vielen Dank, Joachim Merck. So, das war's schon wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, erzählt gerne anderen davon. Oder auch mir. Wenn euch die Folge nicht gefallen hat, dürft ihr es natürlich auch weitersagen. Dann würde ich mich allerdings auch über eine Rückmeldung freuen. Denn eure Ideen, Beiträge, Kommentare und Kritik für diesen Podcast sind herzlich willkommen. Also ran an die Tasten. Mails an brklv@insohr.de oder @insohr bei Twitter oder bei Facebook. Bis zum nächsten Mal.